Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Ah, jetzt habe ich die richtige Temperatur auf dem Aufnahmegerät. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und damit sind wir auch direkt im Thema eines der Dinge, über die wir heute sprechen wollten. Temperatur. Hi Friedemann, wie warm ist dir?
Also, ja, warm genug, sage ich mal. Aber auf wie viel Grad hast du denn vorgeheizt, dein Mikro?
Auf kurz vor Siedepunkt. Ich bin ganz heiß jetzt. Oh Gott, wir müssen aufhören. Die Metaphern kommen in ihre Grenzen.
Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Schön. Also es geht um Temperaturen in dieser Folge. Man hört es schon, es geht um das Wetter. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil es war sehr warm vergangene Woche und jetzt ist es irgendwie wieder kalt und ich komme mit sowas schlecht zurecht. Ich brauche Stabilität. Und es ist natürlich ein April, der nicht so ganz aufgeht. Ein April auf Steroiden. Darüber wird zu sprechen sein. Was ist mit dem Wetter los und was hat es mit der großen Politik zu tun? Aber vorher sprechen wir über ein paar Sachen nicht.
Genau, im Punkto soziale Temperaturen. Wir sprechen nicht darüber, eigentlich sprechen wir aber darüber, aber haben das Gefühl, man sollte gar nicht darüber sprechen müssen, denken aber auch, dass man darüber sprechen muss. Es geht einerseits um die Verabschiedung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS, dem das EU-Parlament am Donnerstag als Reform zugestimmt hatte. Und wir sprechen auch nicht, aber eigentlich doch über die aktuellen Kriminalstatistiken. Es ist jedes Jahr der große populistische Jahrmarkt der Fehlinterpretationen und man fühlt sich ein bisschen wie täglich größtes Murmeltier, diese Kriminalstatistiken nochmal erklären zu müssen. Und gleichzeitig, wenn man sie nicht debunkt, dann bleiben einfach diese Falschbehauptungen im öffentlichen Raum und in der Auseinandersetzung. Und deswegen müssen wir doch eigentlich darüber sprechen, obwohl wir gar nicht drüber sprechen wollen müssen. Worüber wir aber mit voller Begeisterung sprechen werden, sind natürlich die Klimaseniorinnen und das historische Urteil. Zum ersten Mal wurde ein Land verurteilt aufgrund seiner Nichthandlung in Bezug auf den Klimaschutz und die Klimaseniorinnen waren erfolgreich mit ihrem wirklich historisch prägenden Urteil. Warum das so besonders ist und was das jetzt für die aktuelle Rechtslage, aber auch eben für die ökologische Transformation bedeutet, darüber sprechen wir sehr gerne.
Samira, darf ich kurz die zwei Dinge, über die wir nicht sprechen, um kurz vielleicht doch sprechen, zusammenfassen mit, weil der Ausländer schuld ist, darf er nicht zu uns.
Ja, genau. Man kann diese beiden Themen hervorragend so kombinieren und so verschränken, wie du es gerade getan hast. Und warum wir trotz der Wichtigkeit nicht über das gemeinsame europäische Asylsystem sprechen wollen und der Umstand, dass das EU-Parlament der Reform am Donnerstag zugestimmt hat, ist, weil wir schon über GEAS gesprochen hatten. Letztes Jahr nämlich. Wir verlinken auch die entsprechende Piratensender Powerplay-Folge. Es ist tatsächlich einfach das umgesetzt worden, was angekündigt wurde und wir hatten schon die einzelnen Punkte zerlegt. Und Pro Asyl spricht zu Recht von einem historischen Tiefpunkt, was den Donnerstag angeht. Und die Auswirkungen, die wir hier jetzt sehen können, einer neoliberalen, reaktionären Politik, hatte sich im letzten Jahr eben schon in den Gesprächen angekündigt. Also ihr erinnert euch vielleicht an den Tweet von Nancy Faeser, die das Ganze, als es eben besprochen worden ist, als historischen Erfolg verkaufen wollte, wo uns eben politisch Sachen vermittelt werden sollten als etwas Gutes, die de facto inhuman und menschenfeindlich sind. Das Ding ist, geplant sind nach wie vor eben menschenrechtlich unvertretbare Lager an den EU-Außengrenzen, wo schutzsuchende Familien mit Kindern unter Haftbedingungen ausharren müssen. Das hat sich nicht verändert. Und der Umstand, dass in Europa Menschen erst einmal weggesperrt werden, dafür, dass sie ihr Recht auf Asyl in Anspruch nehmen wollen, ist natürlich etwas, das der EU als kontinentalen Frieden-Nobelpreisträger ganz hervorragend zu Gesicht steht. Also Abschottung ist hier der Modus und des Weiteren wurde jetzt auch verfestigt, dass jetzt durch diese Einigung auf diese Reform die Vereinbarungen mit außereuropäischen Drittstaaten insofern ausgehöhlt worden sind, als das verwässert wurde, was als sicherer Drittstaat eingestuft wird einerseits und andererseits eben zurückgeschickt werden kann, wer über einen als sicher eingestuften Drittstaat migriert. Das bedeutet ganz konkret Menschen aus Syrien oder Afghanistan, die vor Krieg oder Taliban flüchten müssen, können abgelehnt werden, weil sie über den als sicher eingestuften Drittstaat Türkei fliehen. Das ist natürlich ein ganz offensichtlicher Versuch, sich von der Verantwortung zu entledigen, sie an die europäischen Grenzen auszulagern. Es ist ein offensichtlicher Versuch der Abschottung und es ist explizit eine Umsetzung dessen, was Steffen Mau in Sortiermaschinen so gut beschrieben hatte. Es ist eine Einteilung von Menschen in nicht nützlich und nützlich und dementsprechend in hat ein Recht auf Unversehrtheit oder hat kein Recht auf Unversehrtheit, beziehungsweise ist uns hier einfach egal. Und dieser behauptete Verteilungsschlüssel, der uns als Erfolg verkauft werden sollte, der jetzt auch umgesetzt wird, aber eigentlich nicht umgesetzt werden kann, ist eine reine Alibi-Erzählung, denn Länder können sich stattdessen jetzt rauskaufen, wenn sie zu wenig Geflüchtete akzeptieren. Und eine Zahl, die ich in der Frankfurter Rundschau gelesen hatte, ist, dass ein Geflüchteter in dieser Arithmetik 20.000 Euro wert ist. So viel ist ein geflüchteter Mensch auf staatlicher Ebene also wert. Das heißt, mit 20.000 Euro kaufst du dir die Möglichkeit, dich nicht um Menschenleben scheren zu können. Das ist eine rechte Verwertungslogik at its best. Und apropos rechts, weil wir in der entsprechenden Folge, die wir noch verlinken werden, auch extrem uns über die Grünen diesbezüglich aufgeregt hatten, die eben diese rechte Politik mittragen. Also die Bundesregierung trägt unter Beteiligung von Baerbock diese Reform mit und Özdemir befürwortet GEAS ebenso. Ist auch festzuhalten, dass die Grünen-Fraktion im Europaparlament in den zentralen Punkten nach Tagesspiegel-Informationen dagegen gestimmt hat. Das quasi nur zur Information. Dafür, dass ich nicht darüber sprechen wollte, habe ich jetzt sehr lang darüber gesprochen, aber es ist extrem wichtig. Und das führt mich zum kriminellen Ausländer. Yay!
Diese faktische Aussetzung des Asylrechts an den europäischen Außengrenzen hat natürlich viel damit zu tun, wie generell über Migration gesprochen und gedacht wird im politischen Diskurs der vergangenen Jahre. Das sind ja immer Wechselbeziehungen. Da, wo Migration rein als Problem aufgefasst wird, mit dann verschiedenen Ableitungen dessen, ist es natürlich fast schon zynischerweise logisch oder folgerichtig, sich möglichst abzuschotten. Also wenn ich Problem X identifiziert habe, da kommen Leute aus anderen Ländern zu uns, die wollen hier wohnen, dann versuche ich natürlich Problem X abzustellen. Abgesehen davon, dass es ethisch wirklich eine Bankrotterklärung ist von einem Kontinent mit Demokratien, der immer versucht, auch in Fragen der Ethik, der Werte, wie man dann so schön sagt, weltweit ein Vorbild zu sein, ist es auch bevölkerungspolitisch, ökonomisch völlig falsch, weil natürlich brauchen wir viel mehr Zuwanderung, aber das ist ein anderes Thema. Das Interessante ist an diesen zwei Themen, wie sie miteinander funktionieren. Deswegen, das war vorhin natürlich von mir sarkastisch ausgedrückt, aber es steckt natürlich ein wahrer Kern drin. Denn wenn ich nur lange genug der Bevölkerung erkläre, vielleicht mittels einer völlig untauglichen Statistik, also dafür untauglichen Statistik, dass zum Beispiel Menschen, die von woanders herkommen, krimineller sind, häufiger kriminell sind, für eine gestiegene Kriminalität verantwortlich sind, finde ich natürlich auch mehr Unterstützung dafür, die unter menschenunwürdigen Umständen gar nicht hier reinzulassen. Und das ist ja das ist eines der ältesten rassistischen Narrative dieses Migrationsdiskurses überhaupt. Mir fällt nichts ein, was typischer ist, dass diese Leute, die von anderswoher kommen, die anders aussehen, dass die hinsichtlich Befolgung von Regeln, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes, oder dem Brechen von Regeln, also dann juristisch Kriminalität, dass die per se, weil sie von woanders herkommen, weil sie anders rassifiziert werden von dem weißen Blick, dass sie dann quasi gar nicht anders können. Also, dass es sozusagen blöd wäre, etwas anderes zu denken, etwas anderes von ihnen zu verlangen, weil sie ja per se einfach auf dieser Dimension der Frage, werde ich kriminell oder nicht, schlechter gestellt sind. Und das eben nur daran festzumachen, wo jemand herkommt, das ist die erste ganz klar rassistische Lesart einer Statistik, die mir etwas darüber sagen will, welche Menschen mit welchen sozioökonomischen Merkmalen zum Beispiel, aber natürlich biografischen, geografischen Merkmalen, Herkunft und so weiter, wie oft kriminalistisch verdächtig werden. So, und dann spreche ich schon den zweiten Punkt an, der bei dieser Polizeistatistik, über die wir jetzt kurz nicht sprechen, interessant ist, dass es um Verdachtsfälle geht. Mhm. Und drittens, und ich bin wirklich da nicht besonders kompetent, aber das habe ich sozusagen, das ist Zeitungswissen, was mir sofort, wenn man einmal googelt, so Kriminalstatistik, jetzt irgendwie News und einen Artikel dazu liest, auf einer Nachrichtenseite eurer Wahl, ich glaube bei mir war es ntv.de, ja, die irgendwie eine ganz gute Analyse dessen hatten und zwei Experten, die was dazu gesagt haben, also Kriminologen und so. Das fängt sofort an, man hat schon, wenn man das nur überfliegt, merkt man schon, diese Statistik ist, so wie sie benutzt wird, kompletter Bullshit. Sie sagt einfach nicht das aus, wozu sie benutzt wird. Und die Experten, wie zum Beispiel ein Herr Thüne, ein Kriminologe, sagt auch ganz deutlich, Diese Statistik ist unvollständig, ich zitiere, verzerrt, potenziell manipulierbar und ungewichtet. Sie kann weg. Sie nutzt uns überhaupt nichts. Weil zum Beispiel auch, das ist danach so ein rein statistischer Funfact, ohne dass ich jetzt irgendwie sozusagen tiefer in diesen Diskurs eintauchen kann oder will, jetzt an dieser Stelle zu sagen, oh, sind jetzt Ausländer wirklich häufiger, aber nur, wenn ich dann sozusagen neutral drauf schaue und sage, das, der Inhalt interessiert mich gar nicht, aber rein von der statistischen Verwertbarkeit heißt es dann, dass die Ausländer häufiger kriminell werden. Dabei sind es auch Leute, die gar nicht in Deutschland wohnen. Also zum Beispiel, wenn ein Franzose aufs Oktoberfest fährt und der haut da jemanden auf die Nase und dann taucht er in einer Verdachtsstatistik auf, dann ist das auch ein krimineller Ausländer.
Mhm.
So.
Mhm.
Das heißt, es hat mit Migration ganz am Rand, da muss man sehr kleinteilig und fein hingucken und allerlei Unschärfen rausrechnen, wie zum Beispiel auch, ne, das wäre dann der nächste etwas inhaltlich vielleicht interessantere Punkt, dass einfach Menschen, die wenig Geld haben, die werden häufiger kriminell, weil sie wenig Geld haben, weil sie irgendwie überleben müssen, weil sie anfälliger sind auch für Beschaffungskriminalität und für organisierte Kriminalität. Und Menschen, die von anderswo hierher gekommen sind, ist ja völlig klar, dass Menschen, die von anderswo irgendwo hinkommen, dass sie erstmal weniger haben als die, die da sind. Das heißt, es ist auch, jedes Kind kann es verstehen, wahrscheinlicher, dass die in der Kriminalitätsstatistik auftauchen. So, das ist der nächste Punkt, den man da rausrechnen müsste. Aber ich will die gar nicht alle nochmal einzeln abklappern. Das bräuchte sozusagen eine eigene Folge und das haben auch andere Leute besser gemacht. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass eine Statistik, die so viele Schwächen hat, die ganz eindeutig nicht aussagt, was sie vorgibt auszusagen, die es reicht locker, damit die Innenministerin damit Politik macht und sie groß zitiert und sagt, da müssen wir aber mit der Migration, jetzt müssen wir aber ein bisschen das geht jetzt nicht. Das ist wirklich, wie wenn ich zum Arzt gehe und der macht mir ein großes Blutbild und ich gucke da als Laie drauf und sehe da so, sind immer so Abkürzungen und so Werte und dann gehe ich mit diesem Blutbild, gehe ich in den Supermarkt und gehe zur Verkäuferin und sage, hier, jetzt müssen wir aber mit der Ernährung, müssen wir jetzt aber mal was machen. Jetzt machen Sie mal was. Es ist völlig unzulänglich und kann eigentlich nur missbraucht werden.
Und es ist so absurd, also das geht auch nicht in meinem Kopf. Also es gibt ja wirklich ein großes sozialempirisches Forschen und ein großes sozialempirisches Feld, Institute und AnalytikerInnen in Deutschland, dass hier aber mit Zahlen operiert wird, die so valide sind wie die Vorstellung, mit einem Gummiband einen Meter messen zu wollen. Also das ist im Grunde die Situation, die wir haben. Mit dem laschen Gummi kommen wir dann in den Diskurs reingestolpert und sagen, hier seht mal, hier folgende Länge habe ich gemessen und es ist komplett wahllos. Du hast gerade die Zahlen der Touristen genannt, die mit reingenommen werden als verdächtige sogenannte Ausländer. Es gibt noch viel mehr Schwächen, also diese Statistik kommt einfach an die Grenzen jedweder Aussagbarkeit von irgendwas. Auch ein Umstand, und man muss ja dann immer ganz dankbar sein, dass das erstens debunked wird und insbesondere Kriminologe Tobias Singelstein da unermüdlich immer darum ringt und kämpft, zu erklären, dass der Pass oder die Herkunft die Wahrscheinlichkeit der Kriminalität beeinflussen, was eben ein rassistisches Denken ist, sondern soziale Umstände, Alter und Geschlecht. Und du hast es gerade auch erwähnt, der Faktor Armut, der sich überdurchschnittlich bei Menschen ohne deutschen Pass findet, der Hauptfaktor ist in Bezug auf beispielsweise Beschaffungskriminalität. Und hier muss man wirklich nochmal eine Art Media Literacy oder eine statistische Alphabetisierung, eine Statistikalphabetisierung, also schon natürlich in Schulen bei Kindern hinkriegen, dass man sofort versteht, was die Zahlen vermitteln können als Information und was die Zahlen nicht vermitteln können als Information. Ich möchte nur ganz kurz den Aspekt der Konfundierung, nennt man das eigentlich in der Psychologie oder in der Forschung anhand von Experimentaldesigns. Wenn man Experiment macht und man kriegt Ergebnisse, ist natürlich die Frage immer, sind die Ergebnisse, also habe ich das gemessen, was ich messen und herausfinden wollte? Oder wurden diese Ergebnisse durch eine Drittvariable, die mir nicht bekannt ist, beeinflusst? Und um Konfundierung konkreter zu machen, wollte ich ein Beispiel nennen, das ich bei Johannes Brachem und Christian Treffenstedt in ihren Methodenskripten gelesen hatte, in ihren Methodenskripten für Psychologie, die verlinken wir natürlich, die norwegische Mantelkonfundierung. Die Geschichte ist, es gibt ein neues Therapieverfahren, das ist die sogenannte Emotionsablösungstherapie, und die Idee dahinter ist, dass Menschen mit einer klinischen Depression im Rahmen ihrer Therapiesitzungen, während sie in der Sitzung sitzen, einen Mantel anziehen, dann ihren Gefühlen freien Lauf lassen und am Ende der Sitzung den Mantel ablegen, der quasi all diese Gefühle mit aufgenommen hat. Also symbolisch entledigt man sich oder symbolisch legt man diese negativen Gefühle, die negative Emotionalität vom Körper weg bzw. ab. Und ein norwegisches Forschungsteam hat tatsächlich diese neue Therapieform 12 Wochen lang getestet. Sie haben im Winter angefangen und nach 12 Wochen haben sie festgestellt, den Teilnehmenden ging es tatsächlich besser. Das Problem war nur, die Therapie hat im Winter angefangen und hörte im Frühling auf. Das heißt, wir hatten als Drittvariable tatsächlich einfach den Umstand, dass auch das Wetter beeinflussen kann, wie es den jeweiligen Teilnehmenden geht. Und wenn man das nicht rausrechnet, dann hat man verfremdete Effekte und dann weiß man nicht, hat man gemessen, ob das Mantelablegen den Menschen geholfen hat oder tatsächlich der Umstand, dass einfach innerhalb der 12 Wochen die Sonnendauer länger war oder das Wetter besser war oder draußen die Temperaturen gestiegen sind. Das ist aber dann in diesem Experiment nicht drin und dann würde man sagen, hier ist eine Konfundierung. Man kann es sich merken mit Confusion, hier wird etwas verwechselt. Und genau dasselbe Phänomen haben wir genau bei dieser Kriminalstatistik. Die Konfundierung ist nicht das, weil behauptet wird, dass die Zahl von kriminell werdenden Ausländern gestiegen ist in diesem Jahr, deswegen ausländisch sein oder migrantisch gelesen werden oder als Person mit Migrationshintergrund in Deutschland gelten oder eben keinen deutschen Pass haben, der Auslöser oder der Faktor ist, der bedingt, dass man kriminell ist, sondern die Drittvariable, die unsichtbare, die hier konfundiert wird, ist der Faktor Armut und zum Beispiel in diesem Jahr natürlich auch der Umstand, ob man ein Geflüchteter ist oder nicht. So ist es in den Zahlen so, dass es Taten gibt, für die man übrigens ja dann eben nur verdächtigt wird. Das sind ja nicht die Zahlen der tatsächlich überführten Menschen oder Leute, die dann verurteilt wurden danach, sondern das sind ja nur die Leute, die angezeigt worden sind, wo wir dann wieder feststellen, dass migrantisch gelesene Personen statistisch gesprochen viel häufiger angezeigt werden als eben nicht migrantisch gelesene Personen. Also hier schon quasi eine Verzerrung da ist. Dass es aber Taten gibt, wo ausschließlich Menschen ohne Pass für verdächtigt werden können, wie zum Beispiel Aufenthaltsstatusbelange oder so. Das heißt, wir haben hier auch noch drin Verdachtsfälle über Fälle, die von Menschen mit deutschem Pass gar nicht getätigt werden können, rein statistisch. Und da ist dann so mein Arithmetikherz flippt dann total aus, weil wir vergleichen dann im Endeffekt wirklich komplett wahllos Menschengruppen miteinander, um dann belegen zu können, dass eine Menschengruppe, die wir markieren als fremd, als ausländisch, der Antagonist ist und der Kriminelle. Und wenn wir alle diese Aspekte bereinigen, zum Beispiel auch Tourismus oder die Zahl der Menschen ohne Pass, die verdächtigt werden für Fälle, die nur sie machen können, weil sie keinen deutschen Pass haben, wenn wir das rausrechnen würden, dann stellen wir tatsächlich fest, dass im Vergleich zu dem gestiegenen Bevölkerungsanteil insgesamt tatsächlich Menschen mit deutschem Pass häufiger kriminell geworden sind als Menschen ohne deutschen Pass. Aber das müssen wir alles einmal ausrechnen, das macht dann aber keiner. Dafür, dass wir nicht drüber sprechen wollten, haben wir sehr viel drüber gesprochen.
Ja, ich versuche langsam überzuleiten, aber es ist so interessant, wir müssen irgendwann nochmal drüber sprechen, wie gewisse, sagen wir jetzt mal, verlogene oder manipulierende Narrative, wie zum Beispiel die von der Existenz von Rassen und in Anführungsstrichen gesetzt und ihrer Unterlegenheit oder ihrer höheren Prävalenz bei Kriminalität oder so, also klassisches rassistisches Menschenbild und Narrativ, wie die schon immer wieder wie so, es ist fast schon wie so eine innere Physik der Menschenfeindlichkeit. Die ziehen oder die binden sich besonders, und die Physik stimmt natürlich nicht, ist fast wie eine innere Chemie oder Naturgesetze der Menschenfeindlichkeit, die binden sich sehr stark an vermeintlich rationale, qualitative, in dem Fall wissenschaftlich erhobene Daten und tun so, als würden die sie bestätigen. Aber wenn man nur einmal genauer hinschaut, wenn man sozusagen es einmal unter das Mikroskop legt, gar nicht in der großen Vergrößerung, wir schaffen das ja schon hier verbal, dann sieht man, dass es überhaupt nicht, miteinander funktioniert. Das ist überhaupt gar keine Bindung. Das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Diese Statistik sagt überhaupt nicht das, was sie sagt. Aber diese Art von ideologischer Lüge immer und immer wieder, die braucht die vermeintliche Validierung durch die Wahrheitsmaschine Wissenschaft in diesem Fall, empirische Sozialwissenschaft. Und irgendwie ist das immer ein ähnliches Muster, das ist sehr verwandt. Ich habe zum Beispiel, war ich halt mit Was ihr wollt, dem Buch bei TTT und dann gibt es ja so Insta-Kacheln und dann wurde ich da zitiert und da wird man ja auch immer so zitiert, dass es möglichst kontrovers ist und dann gibt es super viele Kommentare und ich habe schon lange nicht mehr, also jetzt in den letzten Wochen, dadurch, als ich ein bisschen präsent war, auch gerade in sozialen Medien, habe ich schon auch so die ein oder andere Hassmail bekommen oder ab und zu schreibt halt einer drunter, was will der Idiot mit seinen Fingernägeln, soll sich verpissen, soll er doch auf die Insel mit den ganzen Migranten so und dann kann er mal gucken, keine Ahnung, so und dann die interessanteren Einwände sind aber die, die sie so vermeintlich rational daherkommen, denn jemand schrieb dann drunter, ich habe diesen Kommentar finde leider nicht mehr auf Instagram, aber schrieb dann so zum Thema CO2-Ausstoß, dass es eher schlecht wäre. Ja, aber jetzt denkt doch mal nach, was brauchen denn die ganzen Pflanzen da draußen zum Überleben und um wieder Sauerstoff zu produzieren? Die leben doch von CO2, Leute. Und wenn ihr jetzt keinen CO2 mehr ausstoßen wollt, dann sind die ganzen, weißt du, sind die ganzen Pflanzen tot. Mensch, Timo, da hast du jetzt aber was gefunden. So. Und da dachte ich wieder, natürlich ist es irgendwie lustig, irgendwie furchtbar, ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch Satire, aber ich wollte dann nicht zu tief in dieses Rabbit Hole einsteigen. Es gibt diese Argumentation, es gibt ja Leute, die da draußen rumlaufen, die wirklich vorrechnen und sagen, wenn wir kein CO2 mehr ausstoßen, dann geht der Amazonas kaputt und so weiter. Haben die ja nichts mehr zu essen, die armen Pflanzen. Aber da dachte ich wieder, es gibt so einen seltsamen Korridor von schon Scheinrationalität, der, wenn man genau drauf schaut, fast schon wieder lustig ist. Und damit sind wir bei unserem eigentlichen Thema dieser Woche, nämlich dieses Wetter. Dieses Wetter und warum es irgendwie ein bisschen kaputt ist und was man dagegen tun könnte. Wir haben ja zum Glück das vergangene Wochenende teilweise auch zusammen verbracht, was ganz natürlich immer ganz schön ist, wenn man mit Samira auch Freizeit hat. Weil sie kann auch sehr gut, sie kann viele Dinge sehr gut, aber sie kann auch sehr gut einfach sein und Wein trinken und Quatsch reden. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und wir saßen draußen am Samstagabend zum Abendessen mit Freundinnen und es war so einer der Abende, wo man so gar nicht gefragt hat, wollen wir draußen sitzen oder drinnen, sondern man wollte einfach natürlich raus, weil es war so sehr warm, auch noch abends. Und ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen ertappt oder ambivalent gefühlt, weil wir natürlich wussten, für den, es war der 1. April, der 4. oder 5. April oder so, ist das viel zu warm. Es ist einfach zu warm. Es ist Anfang April, es war gerade noch Winter, es sind die ersten zarten Frühlingsknospen und es war eine sommerliche Wärme. Und gleichzeitig ist uns natürlich allen das Herz aufgegangen. So, weil, also, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen und für die meisten Menschen, die jetzt wahrscheinlich gerade zuhören. Natürlich lieben wir diese Sommernächte, so, wenn es nicht zu heiß wird. Aber gerade das, was wir am Wochenende hatten in Deutschland, so an die 25 Grad und es kühlt auch nachts nicht so stark ab, dass man so ab 18, 19 Uhr, wenn die Sonne weg ist, sofort wieder reinflüchtet oder sich dick anziehen muss. Natürlich ist es erstmal toll, weil wir das in Deutschland nicht so viel haben und damit verbinden wir natürlich den Sommer und die Freiheit und irgendwie Sommerferien und so, die ganze Konnotationskiste, die da aufgeht. Und gleichzeitig wissen wir, dass es die Klimakatastrophe. Das ist auch eine Auswirkung dessen, was wir mit diesem weltweiten Ökosystem anstellen, was nämlich, lieber Timo, nicht gut ist, wenn die Pflanzen jetzt mehr zu essen haben, sondern was wirklich katastrophale Folgen haben wird auf 100%. Also das ist schon zu spät, dazu gleich mehr. Aber mich würde es erstmal interessieren, inwieweit bei dir, wenn du ganz ehrlich bist, dann an solchen Tagen doch die Freude überwiegt. Weil der fucking Winter vorbei ist.
Das ist natürlich, und das ist auch vermutlich eines der Probleme, dass ich dankbar bin, wenn es wärmer wird. Also es ist ja auch erstmal, es wäre abwegig zu sagen, das stört mich, dass es wärmer wird, wenn ich merke, wie meine Laune und mein Gemüt sich einfach automatisch verbessern, wo wir wieder bei den Schweden mit den Mänteln wären. Es verändert auf jeden Fall das Bewusstsein so. Und da kann ich mich ja auch schwer gegen wehren und sagen, nein, es darf dir jetzt aber auch nicht, du darfst jetzt dich nicht glücklicher fühlen, weil du plötzlich mehr Sonne abbekommst, weil das ist das Ergebnis eines menschengemachten Klimawandels. Das krieg ich meinem Körper auch nicht erklärt, auch nicht verrationalisiert. Ja. Und das ist natürlich, und da Stichwort Konfundierung, dann haben wir natürlich ein Problem, auch auf kognitiver Ebene und im Umgang mit der Klimakrise. Wie kann denn etwas, das sich so gut anfühlt, angeblich so schlecht sein? Da sind wir auch bei Timo. Also das funktioniert doch für uns in dem Moment. Dann ist das doch ganz schön und angenehm, wenn wir, das hört man ja manchmal dann auch in Bezug auf Klimakrisendiskurse, was ist denn das Problem, wenn Europa oder Nordeuropa zu einem wärmeren Gefilde wird, wo man dann Wein anbauen könnte oder wo man dann länger draußen sitzen kann? Wo ist denn das Problem?
Endlich mehr Loh in Hamburg. Ja.
So, und natürlich verkennt das dann eben globale Systeme, Kipppunkte und die andere Hälfte der Menschheit, die eben nicht im globalen Norden lebt. Aber auf rein kognitiver Ebene und vielleicht sowohl sozialpsychologisch als auch individualpsychologisch ist das etwas, das uns ein bisschen sabotiert im Umgang mit der Klimakrise. Absolut.
Ja, es fängt ja schon, also ich meine, klar, das Gefühl auf der Haut, die gefühlte Wärme im April oder wann auch immer, das ist natürlich das eine. Und im Sommer schlägt es ja aber auch ins Negative um. Und ich finde es interessant, weil da war neulich eine Straßenumfrage irgendwo im Radio und die Leute haben auch gesagt, ja, wie finden Sie das jetzt, dass so tolles Wetter ist im April? Und da waren echt schon, also vielleicht war es auch so ausgewählt, aber da waren schon für mich irgendwie erstaunlich oder vielleicht erfreulich, aber auch vielleicht erschreckend viele ambivalente Stimmen. Die Leute sind nicht bescheuert, sondern die sagen dann auch so, ja, aber wenn es so weitergeht, wenn jetzt schon 25 Grad sind, dann ist ja der August die ganze Zeit 35 bis 40, das finde ich dann nicht so gut. Es gibt ja auch viele Leute, die haben ein anderes Temperaturempfinden, die mögen den Sommer jetzt gar nicht so. Und es ist ja auch allen klar, wenn man alt ist oder schwach oder krank, dass die Temperaturen dann wirklich entscheidend sein können. Und das gab ja schon Hitzewellen, wo viele Leute gestorben sind. Und damit sind wir fast schon bei den Seniorinnen, die geklagt haben. Aber noch anderthalb Zwischeneinschübe. Nämlich erstens, dass ich glaube, und da müssen wir uns in Zukunft darüber unterhalten, dass wir ein riesiges Problem haben, mit diesen Gradzahlen zu argumentieren. Denn wenn ich wieder und wieder sage, hey, wir müssen zum Beispiel 1,5 Grad schaffen. Ja, die Weltgemeinschaft hat sich jetzt darauf geeinigt, damals in Paris, 1,5 Grad Begrenzung. 1,5 Grad ist für die Leute in den westlichen Gesellschaften, die nun mal maßgeblich sind für das ganze Problem, weil sie a, vergleichsweise sehr viel CO2 ausstoßen und b, durch eine Technologieführerschaft zum Beispiel vorangehen könnten bei einer Transformation und ihre Volkswirtschaften und Demokratien stabil genug sind, ihr Informationssystem, die Ökologie gut genug ist, dass die meisten Leute verstehen, dass Klimaschutz wichtig ist und so. Also gerade in den Ländern, von denen wir zu Recht nicht nur aus ethischen Gründen, weil wir es auch am meisten verschuldet haben, das Problem, aber aus rein pragmatisch, strategischen, politischen Gründen erwarten, dass in diesen Ländern als erstes ein Bewusstseinswandel, ein Politikwandel, ein Wirtschaftswandel und so weiter einsetzt, beziehungsweise diese Länder auch schon dabei sind, aber viel zu langsam. Genau dort ist nun mal die klimatische Beschaffenheit des empfundenen Wetters übers Jahr so, dass die meisten Leute erstmal sagen würden, geil, 1,5 Grad mehr, ja, her damit. Ist doch super. Mir ist ja viel öfter zu kalt als zu warm. So, es ist, und das ist erstmal eine ganz einfache menschliche Reaktion darauf, die man auch nicht abwerten kann.
Klar.
Es ist unheimlich schwierig, bei so etwas Existenziellem, komplett Fremdbestimmten wie Wetter und Gradzahlen, den Leuten abzuverlangen, dass sie jetzt aber kognitiv rational sagen sollen, ah nee, aber eins, ja, das steht doch immer in der Zeitung, dass das schlecht ist wegen Golfstrom und Sahara-Winde und so. Das ist schwer. Und der Mensch, und das versuche ich ja immer wieder so ins Gedächtnis zu rufen, tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole, ich glaube, ich habe es letzte Woche, habe ich es da gesagt, ich werde es nächste Woche nochmal sagen, was uns ja zutiefst in den Genen steckt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass wir uns als Spezies, wie alle Spezies auf dieser Erde, aber wir in dem evolutionären Sinne besonders erfolgreich oder effektiv, wir haben uns an eine Nische angepasst aus Gegebenheiten. Und eine der wichtigsten Gegebenheiten auf diesem Planeten ist Temperatur und Wetter, Niederschlag, Eiszeiten, Sonne und so weiter. So, und wir haben uns wirklich über Milliarden von Jahren, und da muss man mal den Yuval Harari und so rausholen und groß denken, groß und weit zurückdenken, über Milliarden von Jahren hat sich überhaupt Leben hier auf diesem Planeten unter gewissen Bedingungen entwickelt und Temperatur war immer eine ganz wichtige davon. Schwerkraft zum Beispiel ist eine andere. Wenn die Gravitation anders wäre, dann sähe das ganze Leben auf der Welt anders aus. So, und wenn die klimatischen Bedingungen anders gewesen wären, sähe das ganze Leben anders aus auf der Erde. Dann wären wir bestimmt nicht, wer wir sind. So, und dann kamen irgendwann die Menschen, Affen und so und dann irgendwann der sogenannte Homo sapiens und so. Und die Geschichte der Menschheit ist einfach eine der Anpassungen an diese sehr kleine Nische, sehr enge Nische, sehr enge Gegebenheiten, aber da haben wir uns sehr perfekt angepasst. So. Und dass Wetter und Temperatur über Wohl und Wehe sozusagen meines Lebens, meiner Familie, meines Stammes, meiner Gesellschaft entscheidet, das steckt uns sehr, sehr tief in den Knochen. Und wenn jetzt gerade die, die immer Angst, eher Angst haben mussten, zu erfrieren als zu verdursten, mhm, um es mal ganz kurz runterzubrechen, wenn man zu denen jetzt sagt, hey, bei euch wird es 1 Grad, 1,5, vielleicht 2 Grad wärmer, dann ist es ja völlig verständlich, dass dieser Teil der Spezies sagt, ja, okay, super. Und ich glaube, dass wir da viel mehr drüber nachdenken müssen, wie wir da andere Metriken des Problems kommunizieren. Mhm. Weil diese Metrik des Problems funktioniert offensichtlich nicht, sonst würden wir im April bei 25 Grad nicht sagen, geil, heute sitzen wir draußen beim Abendessen. Und es gibt ein paar Klimaforscher zum Beispiel, die sagen dann immer, naja, stellen Sie sich vor, oder der geschätzte Eckart von Hirschhausen macht das auch, was das schlau ist, was 1,5 Grad mit dem menschlichen Körper anstellen, wenn der Fieber hat, das kann über Leben und Tod entscheiden. Mhm. Das ist aber schon wieder indirekt. Mhm. Das ist ja schon wieder eine halbe Metapher. Es stimmt ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass sich alle menschlichen Körper erhitzen in der Klimakrise. Indirekt schon, wenn die Temperaturen dann halt zu heiß werden. Aber erstmal ist es die Durchschnittstemperatur der Erde. Und da müssen wir, glaube ich, klarer machen, was das alles bedeutet. Und da würde ich jetzt noch kurz einen Artikel empfehlen. Und dann möchte ich, dass du mir erklärst, was die Senioren in der Schweiz erreicht haben in dieser Sache. Nämlich von Rico Grimm bei den Krautreportern auf krautreporter.de. Rico Grimm macht sich immer wieder, finde ich, sehr verdient, weil er eigentlich eine sehr einfache, aber unterbewertete Sache macht. Er guckt einfach, was die internationale Klimawissenschaft gerade sagt und was die Zahlen so sagen. Aktuelle Temperaturmessungen, Modelle, Projektionen, aber vor allem echt handfestes empirisches Material und fasst das zusammen. Weil das ist so krass und so katastrophal Hollywood-mäßig, was da gerade passiert. Und es findet so wenig statt im Vergleich zu allen anderen Diskussionen um das Thema, dass man sich das wirklich angucken muss, auf was für einer Skala wir inzwischen schon sind, wie sich Meerestemperatur, Eisdicke in der Antarktis und so weiter, wie sich das schon gerade verändert bei einer relativ kleinen Gradzahl an großer, sozusagen, das Klima hat sich um so und so viel seit vorindustrieller Zeit oder das, wie viel hat sich jetzt verändert? Da sind wir ja gerade mal bei, glaube ich, jetzt bei 1 Grad, richtig? Mhm. Also wir sind ja gar nicht in den Bereichen, wo wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen aber, egal was wir machen, es wird sich auf 1,5 bis 2 Grad wahrscheinlich erhitzen. So, und Rico Grimm hat eben diese Statistiken gesammelt, dass die alle darauf hindeuten, dass jetzt gerade schon wirklich etwas Krasses passiert in diesem System und es instabil wird, dass zum Beispiel ein Forscher von der NASA sagt, unter Einbeziehung aller bekannten Faktoren hat sich der Planet im vergangenen Jahr um 0,2 Grad stärker erwärmt, als von den Klimaforschern erwartet. So, das sind Dimensionen, das ist unfassbar und unvorstellbar und ich glaube, da müssen wir hin. Wir müssen weg von diesen sehr leicht abwiegelbaren Gradzahlen hin zu, was bedeutet das jetzt genau? Was sind die weiterführenden Auswirkungen? Und was kann man dagegen tun? Vor allem, weil es hilft ja alles nichts, diese Horrormeldung, wenn wir nicht merken, dass in der unerträglichen Gleichzeitigkeit des Seins auch große Potenziale schlummern, wie zum Beispiel Klagen.
Vielen Dank für diese fantastische Überleitung. Ich muss noch eine ganz kurze Klammer aufmachen. Die führt aber natürlich dann auch sofort zu den tollen KlimaseniorInnen. Ein Faktor, den du nämlich genannt hast, die Übersetzung, die Metrik und die Übersetzung einer neuen Metrik. Und das hängt natürlich auch ganz eng zusammen mit einer Berichterstattung, also wie medial solche Aspekte aufgewartet werden. Und wir haben nach wie vor jedes Mal, wenn wir höhere Temperaturen haben, die üblichen Texte, Achtung, es wird ein bisschen wärmer oder manchmal natürlich auch die Headlines so Rekordsommer, die sind natürlich auch da und der Dringlichkeit auch angemessen, aber bebildert werden sie nach wie vor mit Menschen am Strand, die Volleyball spielen und Bikini tragen und den Sommer, einen heißen Sommer darstellen, als sei es das sexieste ever, etwas, das wir halt alle total toll finden und gut finden, was ja auch der Fall ist, aber natürlich eine Bild-Textschere erzeugt, wenn drüber die Headline ist, Rekordsommer, so und so viele Menschen hitzetot gestorben. Also ein Aspekt ist nach wie vor, und das meint wirklich nicht nur kleinteilig die Bebilderung, aber welche Bilder machen wir uns von einem warmen Sommer? Also das geht dann auch rüber in einen Bewegtbildjournalismus oder aber natürlich unser Thema, wie wird das dann nach wie vor in deutschen Serien erzählt? Also der Tatort im Sommerspiel zeigt dann immer noch Menschen, die am Strand gute Laune haben oder grillen auf dem Balkon. So. Und das ist dann eigentlich nicht mehr der Realität entsprechend und eben der Notwendigkeit, das ehrlich abzubilden und ehrlich zu dokumentieren, eben nicht geboten. Und ein zweiter Aspekt, wo ich auch sehr deutlich fand, und es ist genau auf der anderen Seite sozusagen unseres Beispiels des, der milden Temperaturen, die wir dann Anfang April genießen und wo wir uns nicht verwehren können, das auch erstmal angenehm zu finden, ist der Umstand, dass wenn es dann im Winter sehr stark schneit, und wir hatten das Beispiel letzten Winter, München, alles ist zugeschneit, alle Bahngleise, alle Städte sind unter dicken Schneeschichten, dass da dann wirklich wie so eine Nacktmull-Rhetorik sich beömmelt wird und gefragt wird, wo ist denn der Klimawandel? Mhm. Und dass dann nicht nur quasi intern so ein mimifizierter, internetironischer Humor-Moment ist, sondern dann auch Politiker, zum Beispiel CDU-Politiker oder Michael Grosse-Brömmer beispielsweise, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages, der dann gesagt hat, ja, also wenn wir 3 Tage Hitze haben, ist das Klimawandel, aber wenn wir 3 Tage Schneefall haben, dann ist das also Wetter und hat mit Klima nichts zu tun. Und das ist so eine typische Reaktion dann darauf. Oder die Bild hat dann auch getitelt, ist unser Klima vielleicht gar nicht kaputt? Um dann zum Glück im Text dankenswerterweise diesen Widerspruch, diesen angeblichen Widerspruch aufzuklären. Und ganz schlimm war dann eben auch Thema, Stichwort Zitatkacheln, dass eine Aussage von dem Klimaforscher Mujib Latif sehr viel geteilt worden ist, spöttisch geteilt worden ist. Es handelt sich um ein vermeintliches Zitat aus einem Spiegel-Interview, das er geführt hatte irgendwann in den 2000er Jahren, demzufolge er gesagt haben soll, dass es zukünftig in Mitteleuropa eben keinen Schnee mehr geben werde. Und dann haben das alle rumgereicht und gesagt, ja, der feine Herr Klimaforscher, was ist denn jetzt mit dem ganzen Schnee hier im Münchner Hauptbahnhof? Also ich sehe ganz viel Schnee. Und dann muss erklärt werden, oder der Klimaforscher, also Mujib Latif muss dann erklären, dass seine Aussage falsch wiedergegeben worden ist, weil er sich auf eine Zeitspanne zwischen 2050 und 2100 bezog, dass es dann in Mitteleuropa keinen Schnee mehr geben werde. Was dann aber hängen bleibt, ist einfach diese Kachel, wo drauf steht, in Mitteleuropa wird es keinen Schnee mehr geben, und dann alle sozusagen die Musik drunter legen und sagen, ja, nee, doch nicht. Und das ist dann auch so ein Ergebnis von einer Dissonanz, Bild-Ton, Bild-Text-Dissonanz, aber auch Wahrnehmung, was wir sehen, was wir fühlen, was wir rational verstehen müssen. Und deswegen das nochmal als Beispiel genannt, weil es auf andere Art genau das Problem, was du gerade beschrieben hast, der Übersetzung und der Nutzung anderer Metriken in Bezug auf die Besprechung der Klimakrise notwendig macht. Dass also quasi jedes Schneebild nicht automatisch uns sofort den ganzen menschengemachten Klimawandel in Frage stellen lässt. Und vom Schnee wieder zurück zu der Hitze, denn die Hitze ist ein ganz elementarer Faktor gewesen bei der Klage der sogenannten Klimaseniorinnen. Die haben nämlich juristisch einen sehr interessanten, bemerkenswerten Trick, will ich es gar nicht nennen, weil es klingt, als sei das irgendwie illegal gewesen oder so, aber einen interessanten Hebel benutzt, um ihre Klage erfolgreich zu machen. Es ist eine historische Gerichtsentscheidung für unsere Gegenwart. Am Dienstag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zum ersten Mal ein Land wegen seiner ausbleibenden Handlungen in Bezug auf den Klimaschutz verurteilt. Und der Verein Klimaseniorinnen, also genauer Name ist Klimaseniorinnen Schweiz, hat geklagt mit 4 EinzelklägerInnen. Und wo fange ich an mit der Wichtigkeit aller Sachen? Ja, die erste wichtige Sache ist, mit der Anerkennung, dass der Klimawandel eben existenzielle Folgen hat und damit die Menschenrechte bedroht, hat sich die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs, also die höchste europäische Instanz in Menschenrechtsfragen, hinter diesen klagenden Verein und hinter diese Einzelkriegerin gestellt. Mhm. Die erklären, dass der unterlassene Klimaschutz der Schweiz sie als ältere Menschen, als ältere Frauen in Gefahr bringt, also nicht dafür Sorge trägt, dass ihre Unversehrtheit gewährleistet wird. Das bedeutet, der Vorwurf ist, das Land versäumt, seine Bevölkerung ausreichend zu schützen durch das Nicht-Einhalten des Pariser Abkommens. Und dieses Urteil ist aus vielen Gründen historisch. Das ist eben eines, dass die Kammer sich hinter dieses, also hinter diese Frauen gestellt hat. Unter anderem ist aber auch besonders, dass es die Verantwortung des Staates gegenüber seiner Bevölkerung in Bezug auf das Klima neu interpretiert hat. So sind die Menschenrechte also nicht etwas, das geschützt werden muss, klar, das auch, indem deren Verletzung verhindert wird. Der Staat muss aktiv für die Einhaltung dieser Rechte arbeiten, indem er sich zum klimaschützenden Handeln verpflichtet und dieses, und das ist der wichtige Punkt, auch umsetzt. Und deswegen ist dieser Erfolg von dem Urteil auch so wegweisend, weil durch das Urteil eine Rechtsverbindlichkeit entstanden ist. Das bedeutet, diese Entscheidung ist in 46 Staaten, die den Europäischen Gerichtshof auch anerkennen und das Urteil auch anerkennen, als Präzedenzfall eine Referenz, um eigenes nationales Recht ändern zu müssen und um den bereits beschlossenen Plan zur Bekämpfung des Klimawandels ernst zu nehmen. Weil revolutionär ist es ja nicht. Im Grunde geht es nur darum, schon bestehendes Recht auch einzuhalten. Das ist eigentlich die Bitte. Und weil ich es am Anfang angedeutet hatte, warum die Hitze und im Kontext der Hitze das Alter der Klimaseniorin so eine besondere Rolle spielt, es gab auch schon andere Klagen mit einem ähnlichen Inhalt vor dem Europäischen Gerichtshof. Es gab sechs junge Portugiesen im Alter von 12 bis 24 Jahren, die von den Bränden in ihrem Land 2017 betroffen waren und eine ähnliche Klage gestartet hatten. Und diese wurde abgewiesen. Und jetzt kommen die Seniorinnen nämlich. Die konnten einen Faktor ihres direkten Betroffenseins geltend machen, nämlich ihr Alter. Weil das ist eindeutig belegt, da gibt es keine Ambiguitäten. Ältere Menschen sind hinsichtlich der Auswirkungen der Klimaerwärmung eine besonders vulnerable Gruppe. Also Atem- und Herzprobleme, die bei älteren Menschen häufiger, einfach statistisch häufiger sind, werden durch die hohen Temperaturen verstärkt. Ältere Menschen dehydrieren schneller, Feinstaub belastet ihre Lungen mehr. Und dementsprechend kann man feststellen, in jeder Hitzewelle, die Tausende von Toten gefordert hat, dass es immer zuerst die Ältesten sind oder am meisten statistisch die Ältesten, die getroffen sind. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Gefährdung und Temperatur, erhöhter Temperatur. Das bedeutet, die Klimaseniorinnen konnten vors Gericht gehen und sagen, hey, die Schweiz hat zwar mit anderen Ländern das Klimaabkommen von Paris verabschiedet, setzt es aber nicht auf eine Art um, dass ältere Menschen nicht um ihre Gesundheit und ihre körperliche Unversehrtheit fürchten müssen. Also sie machen das Recht auf Leben geltend in diesem Kontext. Das bedeutet, die Schweiz oder ein Staat wie die Schweiz kommt ihrer Verpflichtung, ihre Bevölkerung zu schützen, nicht nur nicht ausreichend nach. Alte Menschen erfahren durch die Folgen der Klimaerwärmung und durch das Ausbleiben des Handelns diese negativen Konsequenzen. Der Staat ist also eindeutig verantwortlichbar zu machen. Und das hat funktioniert als Hebel, weil dieser Zusammenhang besteht. Und vielleicht als letzter Punkt, warum ich das Urteil persönlich, also jetzt, das sind die ganzen ökologiediskursiven und politischen Belange, aber warum ich persönlich das auch nochmal so bemerkenswert fand. Dieser Verein der Klimaseniorinnen wurde von Anna Mara 2016 gegründet und die Mitglieder sind durchschnittlich 73 Jahre alt und das Mindestalter, mit dem man rein darf in diesen Verein, ist 64 Jahre und es sind ausschließlich Frauen. Und ihr Ziel war es damals eben kollektiv gerichtliche Schritte gegen den Schweizer Staat wegen seiner Klimauntätigkeit und wegen der Nichteinhaltung ihres Rechts auf Gesundheit und ihres Rechts auf Leben einzuhalten und einzuleiten. Und sie wurden am Anfang auch belächelt und es gibt zum Beispiel so einen Schweizer Moderator, der dann gesagt hat, wollen Sie jetzt das Ozonloch etwa zuhäkeln, haha, und die Omis sind da unterwegs. Aber was sie ja gemacht haben, ist mit diesem Urteil einen zivilgesellschaftlichen Protest juristisch zu imprägnieren. Also sie haben einen Protest übersetzt in ein Urteil und dieses Urteil hat eine rechtliche Wirkung. Und es ist ein unabhängiges Urteil. Es ist keine Forderung aus einem Wahlkampf heraus. Es ist keine behauptet politisch aufgeladene Entscheidung, sondern es ist eine unabhängige Entscheidung. Das heißt, es kann auch keiner dagegen argumentieren und sagen, ja, das ist jetzt aber ideologisch verbrämt oder sowas, sondern es ist literally der Europäische Gerichtshof. Diese Übersetzung von einem Protest im Grunde, der es ja ist, in eine juristische Entscheidung, zeigt, wie viel Kraft in der Verbindung dieser Sachen liegt. Also das Zivilgesellschaftliche plus das Judikative sozusagen, das einen Transformationsmoment in der Gesellschaft hinkriegt. Und plötzlich haben wir ein neues Recht. Plötzlich ist ein neues Gesetz entstanden. Plötzlich gibt es eine neue rechtliche Handhabe. Und es wird ein neues Normal kreiert, auf das man sich berufen kann. So ist ja die Logik von Gesetz. Man sagt, das ist das Gesetz und deswegen müssen sich da jetzt alle dran halten. Dementsprechend scheint es ja der Konsens zu sein, das Normal zu sein. Das ist in der Vergangenheit, wie die Geschichte gezeigt hat, natürlich problematisch. Deswegen ist auch das Gesetz zur Verhandlung stehend. Aber erstmal für die politische Auseinandersetzung mit der ökologischen Frage ein Riesenmeilenstein.
Mhm. Das ist absolut richtig und ich habe mich auch sehr darüber gefreut und zwar auch überfällig. Es gab ja auch schon Versuche davor, also jetzt nicht, wir haben das jetzt nicht erfunden, aber jetzt eben zum Europäischen Gerichtshof zu gehen und so weiter, das war jetzt dann doch sehr fruchtbar in diesem Fall der Schweizerin. Ich darf so anderthalb Eiswürfel in deinen Wein tun. Denn, also erstens kann dieses Urteil als ideologisch verbrämt dargestellt werden. Und es gibt auch schon Leute, die dieses Urteil als ideologisch verbrämt darstellen. Also ich glaube, in der NZZ war ein Text, der sofort gesagt hat, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist jetzt auch aktivistisch unterwegs. Ja, ja. Das heißt, da würde jetzt Klimaaktivist gemacht werden. Also diese Gerichte, und das ist auch richtig so, die schweben nicht komplett über dem Diskurs, sondern wenn dieses Gericht anders ausgefallen wäre, hätten wir auch gesagt, ja, ist falsch. Also darüber muss dann natürlich auch wieder diskutiert werden. Aber ganz wichtig, wie du auch schon richtig dargestellt hast, es gibt erstmal dieses Signal und es gibt erstmal diese Setzung, über die man dann diskutieren kann. Und es gibt diese produktive Polarisierung, von der ich öfters rede, die Protest erreichen muss, dass Dinge schwarz oder weiß gesetzt werden. Entweder du sagst, dieser Gerichtshof oder dann Reaktion darauf oder KlägerInnen oder wie auch immer, die Klimakrise und der mangelnde staatliche Schutz dafür verletzt mein Menschenrecht, ja oder nein? Mhm. So, und das muss, je klarer das zu einer Frage von ja oder nein gemacht wird, desto produktiver für eine Protestbewegung. Und deswegen sind juristische Prozesse immer schon als Mittel von Protest sehr wichtig gewesen, also historisch gesehen, auch zum Beispiel die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, so die ich immer zitiere, weil die einfach sehr viel in einer Demokratie erreicht hat, sehr viel falsch gemacht hat, aber auch sehr viel richtig gemacht hat, von denen kann man sehr viel lernen. Die hatte auch immer einen starken juristischen Arm. Es ging nicht nur darum, dass Martin Luther King irgendwie mit irgendwelchen Leuten marschiert ist oder sich irgendwo hingesetzt hat und dann hat er toll gepredigt und so. Die haben alle Mittel genutzt und die hatten auch sehr, sehr gute Juristinnen, die immer wieder versucht haben, eben das Recht auf ein diskriminierungsfreies Leben durchzuklagen. Und sie haben es ja auch immer wieder geschafft. Nur da war dann die Frage der Umsetzung dieses Rechts wichtig. Also das ist auch so ein Beispiel, woran man sieht, da kann der oberste Gerichtshof auch sagen, ey, diese alten rassistischen Gesetze, die sind nicht rechtens. Ihr müsst dediskriminieren sozusagen, desegregieren. Mhm. Ihr müsst die Leute auf den gleichen Plätzen im Bus sitzen lassen, in den gleichen Restaurants sitzen lassen. Und dann muss man aber durch die Ebenen gehen und das sagen wir immer weiter runter und sagen, ja, okay, dann müssen die das jetzt aber auch durchsetzen. Und dann gibt es ja immer noch lokale Gerichtsbarkeiten, lokale Mächte, lokale PolitikerInnen und so, die dem dann auch folgen müssen. Also es ist immer nur ein Anfang, aber es kann natürlich sehr wichtig sein. Es gibt ein anderes Beispiel, auch aus den USA, was ich auch in Was ihr wollt so ein bisschen länger beschrieben habe, weil es sehr lehrreich ist die große Bewegung für die Ehe für alle in den USA, die immer ein bisschen früher dran war als in Deutschland. Und die dann 2015 hat sie dann quasi der große Durchbruch, der große Sieg dieser Bewegung war eben ein Urteil des obersten Gerichtshofs in den USA, die ganz klar gesagt hat, gleichgeschlechtliche Ehen müssen vom Gesetzgeber genauso geschützt werden wie gemischtgeschlechtliche. Wenn man von der Verfassung, von den Menschenrechten und so weiter ausgeht, ein absolut konsequentes Urteil. Das hat aber sehr, sehr lange gebraucht. Hat fast 40 Jahre Kampf gebraucht. Wir haben angefangen mit Havel Milk und so. Gibt es auch einen guten Film darüber, über die Anfänge der queeren Bewegung in den USA. Und man hat immer wieder, wenn man sich näher damit beschäftigt, hat man immer wieder festgestellt, dass dieser juristische Kampf eigentlich fast der wichtigste ist, weil man da den leichtesten Hebel hat, weil man da am leichtesten diese Ungerechtigkeit ganz klar zeichnen kann. Sagen kann, in unserer Verfassung, in unseren Gesetzen gibt es einen Grundsatz, den wir immer wieder verfolgen, das ist die Gleichheit jedes Individuums, unbesehen, was dieses Individuum auszeichnet, vor dem Gesetz. Mhm. Und hier haben wir eine ganz klare Ungleichbehandlung. So, kann das sein? Und trotzdem hat es sehr, sehr lange gedauert und man hat alle Tricks angewandt und man hat diese Gerichtsprozesse reihenweise verloren. Mhm. Es gab dann in besonders liberalen Staaten, gab es mal eine Ausnahme, da hat dann irgendein oberstes Gericht, was in den USA auch in den Bundesstaaten gibt, hat dann mal gesagt, so nee, eigentlich habt ihr recht, eigentlich solltet ihr auch heiraten dürfen, aber allermeistens hat man die verloren. Und ein Aktivist namens Andrew Sullivan, den ich auch im Buch zitiere, der hat dann mal gesagt, natürlich verloren wir die Fälle, aber was wir gewannen, war eine immer breitere gesellschaftliche Diskussion. Mhm. Und dieses Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe wurde von einem fast Tabuthema. Hieß dann immer, die Konservativen haben immer gesagt, die homosexuelle Agenda. Also es wäre so ein Nischending von so ganz seltsamen Leuten. Wurde dann immer weiter in den gesellschaftlichen Diskurs, in den Mainstream getragen und immer weiter verrationalisiert und auch gesagt, hey, da geht es gar nicht um Gefühle. Also natürlich auch, aber über die brauchen wir jetzt erstmal gar nicht abstimmen. Es geht einfach um eine ganz rationale Juristerei, wo man sagt, so, was ist es jetzt? Ist es jetzt gleiches Recht für alle oder nicht? Obwohl, das ist auch interessant an dem Fall, 1996 ein amerikanischer Präsident namens Bill Clinton, also ein Demokrat, hat damals noch den Defense of Marriage Act erlassen, also ein Gesetz, das klarstellte, dass nur die Ehe zwischen Mann und Frau bestehen könne. Also nur diese Ehe ist schützenswert. Und allen anderen Verbindungen hat er damit von oben herab sozusagen jegliche bundesstaatliche Anerkennung untersagt. Mhm. Und dieses Gesetz wurde mit 85-14 Stimmen im Senat verabschiedet. Also da war die gesetzgebende und dann auch die judikative Ebene, weil daran haben sich natürlich dann auch Gerichte gehalten. Erstmal noch auf der anderen Seite, 96, so das war sozusagen in der Mitte dieses Kampfes, 20 Jahre bevor man dann gewonnen hat. Auch ein demokratischer Senator, übrigens namens Joe Biden damals, hat für dieses diskriminierende Gesetz gestimmt. Und dann gab es wirklich Volksabstimmungen in 13 Bundesstaaten, zum Beispiel 2004, auf die man hingewirkt hatte, die dann tatsächlich gegen die Ehe für alle gestimmt haben. Und man hat also wirklich lange eigentlich da kein Land gesehen. Und ich zitiere das deswegen so ausführlich, um aufzuzeigen, dass es halt ein sehr langer Kampf ist, auch gerade bei solchen Klagen, gerade bei der juristischen Ebene, bis man dann aber nach und nach einfach zum Beispiel auch die amerikanische, sowas wie die amerikanische Anwaltskammer, die einfach, man kann Juristenvereinigung dazu sagen, die einfach ein bisschen progressiver war als jetzt der generelle Mainstream, die dann in den 1990er Jahren schon gesagt hat, hey, wir können doch nicht als Juristinnen, wir können doch nicht diesen offensichtlichen Widerspruch leben, und die sich dann dafür ausgesprochen hat, dass sich da was ändert, und die gesagt hat, ja, wir müssen diese Fälle verteidigen, weil sonst hat das ganze juristische System gar keine Glaubwürdigkeit. So, und so gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Ansatzpunkte, und es dauert unter Umständen sehr, sehr lange, bis dann, und da muss man hinkommen durch solche Urteile, bis dann so ein Gericht sowas setzt und die OpportunistInnen, zu denen ich Bill Clinton zum Beispiel zählen würde oder Joe Biden zum Beispiel oder auch ein gewisser Barack Obama, der sich auch schon mal dafür ausgesprochen hatte in jüngeren Jahren, dass der heilige Bund der Ehe nur für Männer und Frauen gilt, bis die umkippen, bis die merken, so eigentlich ist uns das Thema gar nicht so super wichtig. Könnte auch an Angela Merkel, an den deutschen Diskurs erinnern, so, die sehr taktisch davor gegangen ist. Aber so ein Gerichtsurteil, das kann sehr viele Opportunistinnen dazu bringen, dass sie sagen, so, okay, jetzt werden die Kosten für meinen Standpunkt aber langsam sehr, sehr hoch. Jetzt kippe ich um. Und deswegen ist es natürlich ein sehr probates Mittel. Deswegen war natürlich auch die Klage von Umweltverbänden beim Bundesverfassungsgericht 21 hinsichtlich des Klimaschutzgesetzes, dass es unzulänglich ist, auch sehr wichtig, weil man darauf immer wieder referieren kann. Aber das wäre sozusagen der zweite kleine Eiswürfel. Wir sehen ja daran, Pariser Klimaschutzabkommen einstimmig ratifiziert im Deutschen Bundestag, verbindlich dann im Klimaschutzgesetz wieder umgesetzt. Wir sehen leider, dass Gerichtsurteile eben nicht so mächtig sind, wie wir sie gerne hätten. Und man sie sozusagen weniger als jetzt sozusagen Instrument zum Durchregieren, das wird nicht funktionieren, wird auch mit diesem Urteil, bin ich mir sicher, nicht funktionieren, dass jetzt deswegen zumindest die Schweiz oder all diese Länder, die eigentlich daran gebunden sind, morgen quasi ihre Politik umstellen. Aber als kleiner, wichtiger Hebel, um dann wieder den Leuten, die verhindern wollen, die leugnen wollen, die verzögern wollen, etwas entgegenzuhalten zu haben und vor allem gar nicht, und das ist ja immer das Prinzip von Protest und gesellschaftlichem Wandel, gar nicht die harten Verhinderer und die harten Gegner von Klimaschutz in diesem Fall zu überzeugen. Weil die werden, wie gesagt, die werden sagen, ja, der europäische Menschenrechtsgipfel, was interessiert der mich? Die da sitzen doch auch nur linke Richterinnen. Aber die dazwischen, die Opportunistinnen, denen das Leben schwerer zu machen und zu sagen, hey, deine Haltung wurde gerade vom Menschenrechtsgerichtshof eben als Unrecht ganz klar verurteilt. Dafür ist es natürlich Gold wert.
Absolut. Und was du beschrieben hast in Bezug auf die langen Prozesse, ich glaube, und hier ist das Wort Prozess natürlich mehrdeutig gemeint, ist die Übersetzung der Langwierigkeit der Arbeit, die derlei gesellschaftliche Transformationen auch mit sich bringen. Also man muss ja quasi gegen 1000 Jahre alte Erzählungen und Ideologien anarbeiten oder kämpfen oder im Bezug vor dem Kontext der fossilen Lobby eine mindestens 50-40-jährige lobbyistische Arbeit gekoppelt, aber mit, also fossile Narrative, die aber gekoppelt sind mit Erzählungen, die noch älter sind und Konsenslogiken, für die wir schon viel länger für selbstverständlich halten. Und deswegen finde ich auch das Urteil so emblematisch, auch, also nicht nur in der Wirkung, sondern in der Handlung und in der Übersetzung eben dieser Protestenergie oder dieser Protestarbeit, weil gerade bei der Klimakrise ist es schwierig, die Dringlichkeit dieser Klimakrise ja in tagesaktuelle politische Prozesse zu übersetzen, weil sich ja eben die Folgen für die menschliche Wahrnehmung nur in Zeitlupe für uns manifestieren. Das bedeutet, wir haben zwangsläufig, und das ist einfach ein Systemproblem, wir haben zwangsläufig Verzögerungen bei der Reaktionen auf die Krise und Verzögerung bei ihrer Bewältigung. Das ist das größte Problem vielleicht bei der Klimakrise. Also neben unserer kognitiven Nichtfähigkeit, sie besser zu verstehen, und natürlich neben sehr vielen ökonomischen Interessen, die sehr dagegen arbeiten, dass wir die Klimakrise sozusagen besser verstehen, um dann besser gegen sie vorzugehen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass diejenigen, die genug Macht haben, um Maßnahmen zu gestalten, vermutlich nicht diejenigen sein werden, die vom Ergebnis dieser Handlungen profitieren können. Und das ist ein entscheidender Faktor. Also es ist nicht eine Unmittelbarkeit da zwangsläufig zwischen den Bestrebungen, also der Verschiebung eines Overtonfensters, der Konsensfähigmachung, der Vorstellung, dass Klimaschutz auch Menschenrecht ist, und den eigentlichen Ergebnissen. Also diese Aussage gilt natürlich insbesondere für ältere Menschen. Weshalb eben der Einsatz von älteren Menschen sozusagen für die nachkommenden Generationen umso bemerkenswerter ist. Und den Begriff, den ich noch am Ende mit reinwerfen möchte, ist etwas, das wir als Ressource brauchen und was eben durch dieses juristische, durch dieses Urteil so deutlich wird, das Phänomen der Generativität. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Psychologie, und es meint ganz banal die Handlung, sich um eine Generation zu kümmern, die nicht die eigene ist. Also generatives Handeln ist im Grunde einer kommenden Generation was zu gönnen. Und insbesondere im Protest ist, glaube ich, auch das eine Ressource, also eine Vorstellung, dass selbst wenn man ganz, ganz viele Misserfolge auch auf juristischer Ebene ansammelt, dass diese ganzen Misserfolge den Pfad ebnen für den einen Erfolg, der dann am Ende plötzlich eine neue soziale Norm etablieren und festigen wird. Und von dieser neuen sozialen Norm profitieren dann vielleicht eben eine Generation, die nach mir kommt. Vielleicht kriege ich das selber nicht mit, aber Menschen, die nach mir kommen, werden davon profitieren. Das heißt, diese Generativität ist im Grunde Generosität. Es ist ein Geschenk, das man macht und das erst in 50 Jahren vielleicht bei jemandem ankommen wird. Aber auch das ist ein Aspekt der Protestarbeit einerseits und aber auch, und da wird es dann eben manifest, der juristischen Arbeit. Man verankert, man zeichnet die Karte mit jedem juristischen Prozess neu und ein Stückchen weiter. Und am Ende hat man dann vielleicht eine Karte, die man selber nie zu Gesicht bekommt, die aber eben Menschen nach uns auf jeden Fall helfen wird und soll.
Und das Allerwichtigste, was ich daran finde, ist, dass der Diskurs sich auch durch dieses Urteil mehr und mehr auf die Dimension der Gerechtigkeit verschiebt. Mhm. Es geht um Menschenrechte und zwar eine tiefe Gerechtigkeit, eine übergeordnete Gerechtigkeit. Und da darf auch Pathos rein, dass man sagt, wir machen gerade was kaputt. Und das ist so unfair gegenüber denen, die mehr darunter leiden, als wir, die weniger von dem CO2-Ausstoß hatten und die überhaupt noch geboren werden. Und in diese Gerechtigkeitsdiskussion müssen wir immer wieder kommen. Und dazu habe ich nochmal nachdrücklich zwei Buchempfehlungen, wo ich immer wieder denke, das müsste eigentlich das Zentrum des Diskurses sein. Natürlich einerseits Christian Stöcker, Männer, die die Welt verbrennen, und Stella Levantesi, Die Klimalügen, beides Bücher, die wir schon mal empfohlen haben, aber wo eben genau erstmal diese himmelschreiende Ungerechtigkeit ganz genau recherchiert und gefasst wird. Und ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt, dass man versteht, was für ein Unrecht da geschieht. Und dann ist alles, die Graddiskussion und das Wetter und der Eisschild und der Permafrost, alles kann man sich dann mit allem noch beschäftigen. Aber diese Ungerechtigkeit muss uns klar werden auf allen Ebenen. Und damit danken wir euch für das gerechte Zuhören diese Woche. Ich danke dir, Samira, für die wohltemperierte Aufklärung hinsichtlich anderer Ungerechtigkeiten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt.
Passt aufeinander auf. Und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit.